Heute ein Gespräch mit Liv Conradi. Liv entschied sich 2024-2025 für ein freiwilliges soziales Jahr im Erfahrungsfeld im Schloss Freudenberg. Gegen Ende des sozialen Jahres hatte ich Gelegenheit, mit Liv über ihre Eindrücke und Erfahrungen zu sprechen. Zunächst fragte ich sie, wie es zu ihrer Entscheidung gekommen war, ein freiwilliges soziales Jahr, ein FSJ, im Erfahrungsfeld des Schloss Freudenberg zu machen.
Ich weiß, bei mir war das vor allem, während ich für die Abi-Klausuren gelernt habe. Und dann wurde einem so bewusst, okay, ich bin jetzt bald aus diesem sicheren Umfeld raus, wo klar war, was ich jeden Tag mache für 13 Jahre. Und das ist jetzt auf einmal vorbei. So der größte Teil meines Lebens ist jetzt vorbei und ich muss danach irgendwas finden. Und das war schon echt unheimlich. Und vor allem, wenn man nicht weiß, womit man sich beschäftigen will, was man studieren will. Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, was ich machen möchte nach der Schule. Ich hatte Freunde, für die war klar, okay, ich möchte Medizin studieren, ich möchte was Soziales machen. Und ich hatte gar keine Ahnung. Und deswegen war das FSJ so richtig gute Überbrückung dafür.
Ich fragte Liv, ob ihr gleich klar war, dass sie ein FSJ machen möchte.
Bei mir war es total zufällig. Ich war mit meinem Vater in der Stadt und dann hatte die Organisation, bei der ich FSJ gemacht habe, Volunteer, einen Stand da aufgebaut. Und dann sind wir da vorbeigelaufen und mein Vater war so, ach, schau mal hier, die machen FSJ oder auch FEJ oder was ich jetzt gemacht habe, FSJ Kultur, bieten die an. Und da war ich direkt so, ach cool, gucke ich mir mal an und habe ich mir so einen Flyer mitgenommen. Und so bin ich aufs FSJ erst richtig gekommen, obwohl ich eigentlich nicht in den Kindergarten gehen wollte. Deswegen war das FSJ Kultur total interessant für mich, weil da war klar, okay, ich gehe nicht in einen Kindergarten oder in ein Altersheim oder so, sondern ich mache irgendwas Kulturelles mit Menschen. Ja, das war so viel passender für mich als normales FSJ quasi.
Ich fragte Liv, ob sie sich Rat eingeholt hat.
Also bei mir war das so, man muss sich da so quasi anmelden, man hat seine E-Mail gegeben und ein paar Daten und dann hatte man ein Bewerbungsgespräch quasi. Das war aber nicht, dass geguckt wurde, okay, bist du geeignet fürs FSJ, sondern okay, was könnte dich interessieren, zu welcher Einrichtung könntest du passen, was ist so der Weg, der für dich passt. Und dann war das bei mir so, ich habe direkt gesagt, als das angefangen hat, das war so ein Online-Meeting, habe ich gesagt, okay, ich würde gerne was Kulturelles machen. Und dann hat sie mir drei verschiedene, ich glaube, Einrichtungen oder halt Stellen genannt. Und darunter war halt auch das Schloss Freudenberg. Und das andere war irgendwie ein Kindergarten und ein Altersheim. Und da war direkt klar, okay, das mache ich nicht. Und deswegen ist es dann das Schloss Freudenberg geworden, weil ich das auch schon vorher kannte.
Es waren, so Liv, vermutlich auch Erinnerungen an eigene frühere Erfahrungen im Erfahrungsfeld als Besucherin, die dazu beitrugen, das FSJ genau dort zu machen.
Ich bin ja hier in Wiesbaden quasi aufgewachsen und wir hatten früher hier auf das Geburtstag gefeiert von mir mit so ein paar Freunden. Nicht diese großen Geburtstage, sondern einfach, wir sind hier zu fünft hingefahren und haben dann draußen ein bisschen gegessen, haben so ein paar Sachen gemacht und daher kannte ich das schon. Das ist ja, da war ich halt drei, deswegen ist das schon eine Weile her. Genau.
Ich fragte nach, auch wenn das lange her ist, glaubst du, dass etwas hängen geblieben ist, was dich vielleicht bewegt hat, hier wieder herzukommen?
Ja, schon, weil ich kann mich noch sehr gut an diese Geburtstage irgendwie erinnern. Auch zum Teil, weil es sehr schöne Geburtstage waren, weil es auch immer ein bisschen Stress gab und so. Und auch einfach, weil dieser Ort sehr schön ist. Und ich glaube auch, weil man hier als Kind vor allem so viel selber ausprobieren kann, ist mir das so hängen geblieben. Weil ich kann mich noch zum Beispiel an die Drehscheibe richtig gut erinnern, weil ich das als kleines Kind total abgefahren fand, wie sich das da bewegt und so. Und deswegen ist mir das so unterbewusst, glaube ich, in meiner Erinnerung geblieben. Und durch das Bewerbungsgespräch kam es dann quasi wieder hoch.
Ja, und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem du dich beworben hast.
Genau, und das war total schnell. Also ich habe mich dafür entschieden, dann hatte ich ein paar Tage später dieses Bewerbungsgespräch und dann habe ich ein bisschen mit Katharina Schenk telefoniert, mit Annette und dann hatte ich nach 2 Wochen diesen Platz hier und war klar, okay, am 18. August fange ich hier an. Das ging ratzfatz. Das war krass, wie schnell das ging.
Ja, und heute ist der 20. August 2025. Ein Jahr ist vergangen.
Ja, vorbei. Sehr spannendes Jahr auf jeden Fall. Und auch ein Jahr, wo ich viel mitgenommen habe. Positiv und auch negativ tatsächlich.
Die analog geprägte Welt der Erfahrungen im Erfahrungsfeld hebt sich von Alltagsprozessen ab, die zunehmend von digitalen Prozessen und Erfahrungen durchwoben sind. Auf diesem Hintergrund sprach ich Liv darauf an, auf welche Resonanz sie bei Gleichaltrigen stieß, wenn sie über ihre Erfahrungen im Erfahrungsfeld sprach.
Also wir hatten ja zum Beispiel vom FSJ immer so Seminare, wo man dann mit anderen FSJlern zusammengekommen ist und dann so erzählt hat, was man so in seinem FSJ macht, was einen so beschäftigt, wie es einem geht. Und da habe ich mich schon so ein bisschen in einer anderen Welt gefühlt, weil die halt alle aus dem Kindergarten kommen und dann so gesagt haben, ja, es ist halt Arbeit, die Kinder sind ganz süß, aber es ist eigentlich nur anstrengend. Dann kam ich aus diesem Ort hier, wo es nicht darum geht, Kinder zu bespaßen hauptsächlich, sondern auch einfach um so dieses tiefgründigere Wahrnehmen und alles. Und das war schon schwierig, auch das anderen zu vermitteln, ohne dass sie denken, pff, was ist das denn jetzt? Hm, ist cool, ja klar, macht das Spaß. Hm. Ohne dass sie sich quasi darüber lustig machen. Weil jetzt vor allem für meine Generation, dadurch, dass wir so viel mit dem Handy und in Online-Welten unterwegs sind, ist so diese reale Welt gar nicht mehr im Vordergrund oder man beschäftigt sich nicht mehr so krass damit, wie man es hier im Schloss halt manchmal macht. In den Morgenrunden zum Beispiel guckt man sich für 15 Minuten einfach ein Bild an und schaut, was man da alles entdeckt. Und ich glaube, würde ich das mit meinen Freunden machen, die hätten nach 2 Minuten überhaupt keine Lust mehr. Hier durchs FSJ habe ich gemerkt, was für schöne, unterschiedliche Sachen man dadurch mitnimmt, wenn man sich mal für 5 Minuten oder seien es auch nur 2, man wirklich einfach nur auf das konzentriert, was vor einem ist, ohne jetzt am Handy zu sein oder irgendwie abgelenkt zu sein, sondern wirklich diesen Fokus zu haben, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das ist schon was Schönes, aber auch irgendwie schwierig mit dem Freundeskreis oder anderen meiner Generation zu teilen. Das ist schon wahr.
Aber du warst nicht alleine mit dem FSJ im Schloss.
Wir waren, also hauptsächlich waren wir mal zu zweit, aber es gab immer mal wieder noch andere, die kurz da waren. Aber irgendwie waren die dann auch schneller wieder weg. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es für die halt so war, okay, ich muss hier arbeiten, ich muss hier eine Zeit absitzen oder sowas und nicht, oha, ich kriege hier voll viel mit. Ich glaube, für die gab es keinen Moment, wo sie irgendeine Erfahrung gemacht haben, die sie begeistert hat oder mit der sie nicht gerechnet haben, sondern die haben das wirklich nur so oberflächlich gesehen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, hier einen Anhaltspunkt zu finden und diese Begeisterung auch wirklich wahrzunehmen und zu erfahren. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man nach einem halben Jahr sagt, okay, ich höre jetzt auf. Wenn man diesen Moment nicht hat, dann fehlt die Begeisterung und auch die Motivation manchmal. Und das ist schon schwierig. Aber wenn, also zum Beispiel mit Helena, der anderen FSJlerin, konnte ich das schon relativ gut. Aber ich glaube, am meisten habe ich es wirklich mit den anderen Kollegen hier geteilen können. Einfach, weil ich da auch die bessere Verbindung hatte. Und dadurch, dass hier alle, auch der Altersunterschied, manchmal egal war, manchmal nicht so weit war auch einfach, hat das immer gut gepasst und ich konnte mit den Leuten hier gut drüber reden.
Das Erfahrungsfeld kann einladen zu einer Auseinandersetzung mit dem Hintergrund seiner Entstehung. Zurückzuführen ist diese Idee auf Hugo Kückelhaus. Ich sprach Liv darauf an, ob auch bei ihr Interesse und Neugier auf die Ursprünge und dahinterliegende Idee und Haltung geweckt wurden.
Also die Station hier oder auch ein bisschen was dahinter steckt, das ist ja quasi wie dafür geschaffen, dass man sich so mit sich selber und seiner Umgebung auseinandersetzt und seiner Wahrnehmung auch total. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen bei den unterschiedlichsten Stationen, wie ich mich selber wahrnehme, aber auch wie ich andere wahrnehme und wie ich mit dieser Wahrnehmung umgehe. Dass es zum Beispiel Sachen gibt, vor denen ich mich scheue, zum Beispiel jetzt bei Insekten hat man das hier ganz oft. Und dass das aber gar kein Grund ist, irgendwas trotzdem nicht zu machen oder barfuß gehen. Da scheuen sich ja richtig viele davor, obwohl das eigentlich was ganz Natürliches und auch total Gesundes ist. Und über diese Scheu und diese verklemmte Wahrnehmung irgendwie drüber hinwegzukommen und das mal ganz ohne diese Gefühle zu sehen, sondern einfach nur, okay, was sehe ich gerade? Was ist die Wahrnehmung, die ich gerade habe? Das ist was, was ich hier auf jeden Fall mitnehmen musste und was ich aber auch erst hier verstanden habe, dass es sowas gibt. Und dafür ist dieser Ort richtig geeignet. In Führung manchmal ein bisschen schwierig oder mit dem Kontakt mit Gästen, das auch anderen zu vermitteln, schwierig, weil man dafür einfach diese Zeit braucht, sich mit allem so tief auseinanderzusetzen. Aber wenn du hier FSJ machst, hast du halt ein ganzes Jahr Zeit, das zu machen. Das heißt, du kannst dich mit einer Station ein ganzes Jahr lang beschäftigen. Und da fällt einem so viel auf, so auch Sachen, die einem selbst gar nicht so, also unterbewusst vielleicht klar waren, aber die man gar nicht so verstanden hat vielleicht, wie man sich verändert in der Umgebung mit anderen Menschen zum Beispiel. Oder was sind Geräusche und Klänge, die für einen total unangenehm sind. Oder was tut einem gut oder wann wird es einem zu viel und wie gehe ich mit diesem Überfluss an Reizen überhaupt um? Und das ist schon ein sehr interessantes Forschungsfeld irgendwie, was man hier einfach so mal nebenbei quasi miterlebt schon fast.
Was bleibt hängen nach einem Jahr FSJ? Ich sprach Liv darauf an, was sie für sich mitgenommen hat.
Was bei mir sehr hängen geblieben ist, ist auch einfach, was für Art Mensch ich bin und wie ich mit anderen Arten von Menschen umgehe. Und was mir einfach fällt und was mir nicht so einfach fällt, weil hier im Schloss bist du halt einfach in Kontakt mit total vielen unterschiedlichen Menschen, sei das jetzt Gäste, die hierher kommen oder auch Kollegen, mit denen du arbeitest, weil das hier irgendwie so ein Sammelort von Menschen ist. Und mit manchen kommt man ziemlich gut klar und da passt es direkt und man kann sich auch ganz einfach einfinden. Und bei manchen merkst du so, okay, irgendwie erreiche ich die gerade gar nicht mit dem, was ich möchte. Da ist irgendeine Barriere. Und da über diese Barriere rüberzukommen quasi, da musste ich im Schloss mit umgehen. Und ich habe es, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Und ich habe jetzt für mich so gelernt, okay, wie gehe ich mit verschiedenen Arten von Menschen um? Wenn jetzt zum Beispiel ein Gast hierher kommt und überhaupt keine Lust auf irgendwas hat, dann damit umzugehen und nicht ihn zu zwingen, das zu machen, sondern ihm an die Station ein bisschen ranzuführen und ihm zu zeigen, das sind Möglichkeiten, die er machen kann. Aber die muss er nicht machen. Und dann fühlt man sich, glaube ich, auch direkt ein bisschen wohler, wenn man weiß, okay, ich muss das jetzt nicht machen, sondern ich habe einfach die Möglichkeit. Genauso, wenn ich jetzt ein Problem mit einem Kollegen habe oder irgendeine Kommunikation nicht passt, dass man dann einfach, okay, vielleicht auch mit anderen Menschen mal drüber redet und so ein bisschen andere Wege findet, damit umzugehen. Oder auch einfach ganz offen auf die Person zugeht und das sagt. Und das ist schon eine kleine Überwindung, vor allem für mich. Aber dadurch dann besser wurde, hier im Schloss habe ich das gemerkt, dass wenn ich einfach losgehe und das mache, wird es besser. Und das ist sowas, was ich mitgenommen habe, auf jeden Fall, auf Menschen zugehen. Und ihnen aber nicht aufzuzwingen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, das und das zu machen.
Die Organisation im Schloss vergleicht Liv mit der Organisation in einem Bienenstock. Ich zitiere mal von der Seite www.imkerei-beer.ch. Bienenvolk, Organisation im Bienenstaat. Was auf den ersten Blick wie ein heilloses Durcheinander wirkt, ist in Wahrheit ein durchorganisierter Superorganismus mit einer ganz eigenen kollektiven Intelligenz und verschiedenen Persönlichkeiten. Alle Mitglieder des Volkes, ob Königin, Arbeiterinnen oder Drohnen, verfolgen das gleiche Ziel, das Überleben des Volks und seiner Nachkommen zu sichern. Ende des Zitats. Hier nun Liv.
Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Organisation im Schloss einfach keine Organisation zu haben. Jedoch habe ich schon gemerkt, während ich FSJ gemacht habe, dass man probiert hat, Sachen zu organisieren, um Sachen zu beschriften, aufzuräumen und so. Was halt nicht immer lange angehalten hat. Der Versuch oder der Wille war da. Aber ich glaube, was hier wirklich am besten funktioniert ist, oder anders gesagt, eine gute Metapher dafür ist wie bei einem Bienenstock. Du hast ein Bienenvolk und das sieht total chaotisch aus. Da fliegen alle wild umher und so, aber irgendwie ist trotzdem, irgendwie funktioniert diese Gesellschaft trotzdem oder das Bienenvolk einfach. Und genauso ist es hier auch. Dadurch, dass halt alle irgendwie miteinander kommunizieren und so alles weitergetragen wird, so Mund zu Mund Weitergabe, funktioniert, kommt man trotzdem irgendwie gut durch diesen Tag, auch wenn man hier manchmal 200 Gäste hat oder sowas, plus dann noch 4-5 Führungen. Aber solange diese Kommunikation passt, funktioniert das auch. Also es steht und fällt wirklich mit einer guten Weitergabe an Informationen. Oder auch die Kommunikation ohne Worte jetzt zum Beispiel, dass man so verschiedene Zeichen hat und sich damit auch über einen ganz lauten Raum gut verständigen kann, was bei Führungen total wichtig ist. Dadurch, dass man halt keinen Plan hat, wo man als Station zum Beispiel hingeht, muss man entweder vorher sich gut absprechen oder man hat halt im Erfahrungsfeld zum Beispiel eine Person, die als Kommunikator funktioniert und so halt die Infos an jeden weitergibt. Und ich glaube, das ist so das System, was hier dahinter steckt, auch wenn es nicht wirklich ein festes System ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jeden passt oder für jeden funktioniert. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn hier manche einfach für 2 Monate hinkommen und merken, oh nee, so kann ich nicht arbeiten. Also für die sich darauf einlassen können, für die funktioniert das, glaube ich, wirklich gut. Man muss sich dran gewöhnen, egal ob man es für einen passt oder nicht, definitiv. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Und wenn man es hat, dann läuft es auch an sich. Und deswegen ist es okay, wenn hier voll das Chaos herrscht und irgendwie keiner eine Ahnung hat, wie was funktioniert. Man einigt sich auf irgendwas und dann klappt es auch. Dafür sind auch diese Morgen- und Abendrunden, unfassbar wichtig. Oder auch die Vernetzung, die es immer mal wieder gibt. Ich habe auch das Gefühl, keiner ist wirklich bei allem dabei. Also keiner hat zu allem Informationen. Zum Beispiel, wenn Singing Drums runterfällt, das kriegt man schon meistens mit. Aber wer oder wann die dann repariert, das ist, passiert manchmal, als wenn das so kleine Elfen, die hier nachts langlaufen und auf einmal funktioniert es wieder oder sowas. Und auch ganz großes Dank ans Parkteam an der Stelle, weil die das hauptsächlich stemmen. Aber auch an die Leute, die das dann weitertragen. Und niemand kriegt das wirklich alles mit, aber es ist okay. Damit muss man sich auch darauf einstellen, dass man nicht immer alle Informationen hat. Aber trotzdem funktioniert und irgendwie wird alles wieder repariert. Und das ist schon was Cooles eigentlich. Es hat so ein bisschen was Magisches tatsächlich, wenn man nicht weiß, okay, wie ist das jetzt eigentlich wieder normal geworden oder wann hat das jemand gemacht. Das ist schon eigentlich ganz lustig. Und was wirklich toll ist, was ich auch ein bisschen gelernt habe, wertzuschätzen, sind diese Abendrunden, wo man so das ganze Chaos einmal rauslässt und dann aber auch hier im Schloss lässt und nicht mit nach Hause nehmen muss. Das ist wirklich was ich jetzt über das Jahr sehr wertgeschätzt habe, auf jeden Fall.
Manchmal, so der Eindruck von Diff, bräuchten die Stationen mehr Raum, um sich bewusst mit ihnen beschäftigen und auseinandersetzen zu können.
Und das finde ich zu schade, weil das ist, glaube ich, bei richtig vielen Stationen hier, dass man, um sie wirklich so zu erleben, wie sie, also um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ist der Raum hier einfach nicht gegeben. Oder, also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Stationen alle in einem einzelnen Haus stehen müssen, damit man sie so erleben kann, wie sie es einem bieten können. Und das kannst du hier nicht machen, vor allem nicht, wenn hier 2-3 Schulklassen rumtoben und dann noch 3 Führungen währenddessen ist, dann noch eine Klangführung. Dann geht so viel unter einfach. Und das ist total schade, total. Zum Beispiel der Wasserraum. Das ist ein Raum, da muss man eigentlich schon mit dem Wissen reingehen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Wasser und Bewegung und Strömung und alles, damit man den gut spielen kann. Also diesen kleinen Vorimpuls, den man braucht, damit man Stationen wirklich begreifen kann und sich annähern kann, den finde ich schwierig bei manchen Sachen zu geben auch einfach, weil dadurch, dass man in Betreuung ist, ist man ja nicht von Anfang an bei den Menschen dabei und kann denen das geben. Und in Führung bietet sich auch einfach nicht immer an. Das ist schade zum Teil. Aber auf der anderen Seite, als FSJlerin, habe ich so Stationen halt trotzdem kennengelernt, weil dann andere Leute mit mir dahin gegangen sind während der Morgenrunde oder auch einfach so, wenn ich los war. Und dann habe ich immerhin diese Station so kennengelernt. Und das war schon was Schönes. Ein bisschen traurig war es dann halt, das nicht anderen Menschen noch zeigen zu können. Aber das war einfach so mein Anspruch, den ich hatte. Das heißt, für mich konnte ich da trotzdem viel erleben und wahrnehmen. Das war schon schön.
Ich sprach Liv darauf an, ob sich im Lauf der Zeit im Erfahrungsfeld eine Station als Lieblingsstation für sie herauskristallisiert hat.
Was für mich total beeinflussend war, war auf jeden Fall das Stolze Blau. Nicht unbedingt, was ich damit entdeckt habe oder was ich damit wahrgenommen habe, sondern der Austausch, was andere damit wahrgenommen haben. Das war total interessant und auch unterschiedlich, weil jeder Mensch sieht da was anderes. Und wenn man das dann weiterspinnt mit dem, okay, wie wirkt das Blau in unterschiedlichen Farben, wie wirke ich in unterschiedlichen Situationen, allein das schon. Und dann kann man das ja noch auf unterschiedliche Menschen, Umgebung, Umfeld, das ist ja eine riesengroße Bandbreite, auf die man das fächern kann. Und jeder Mensch hat dazu eine andere Meinung. Und das wahrzunehmen oder auch einfach mal zu erfahren, war für mich total krass, einfach um zu merken, wie unterschiedlich Menschen sein können, aber auch wie gleich manchmal auch. Und dabei war das Stolze Blau eigentlich nie eine Station, die ich gern gemacht habe am Anfang tatsächlich. Weil damit man zu dieser tieferen Ebene kommt, müssen halt die Menschen auch bereit sein. Und das sind sie ganz selten, einfach weil sie die Zeit nicht mitbringen, die Geduld oder auch einfach den Willen nicht. Und deswegen, es ist so ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert. Manchmal erblüht da richtig eine richtig tolle Blume und manchmal kommt man gar nicht dahin, den Samen überhaupt zu sehen. Also das ist ganz unterschiedlich und deswegen auch nicht so eine Sicherheit, die diese Station ausstrahlt, wenn man sie auch in Führung macht oder so. Das ist jetzt aber nochmal ein ganz anderes Thema eigentlich. Aber wenn man da mit Menschen hingeht, die sich da selber schon mit beschäftigen, und dann kommt man dazu und bringt noch so sein Halbwissen irgendwie damit ein. Das ist schon wirklich toll, da kann schon wirklich was Tolles entstehen. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Station, die mich auch einfach in meinem Blick auf die Menschheit sehr weitergebracht hat. Oder ja, genau, auf die Gesellschaft. Aber keine, wo ich sagen würde, okay, da gehe ich richtig gerne hin. Genau.
Ich fragte Liv, und welches ist deine Lieblingsstation, wo du hingehst und du weißt, das funktioniert einfach?
Ich glaube, Raum der Stille finde ich toll. Das ist die große Klangschale. Aber auch die Wasserklangschalen oben. Im Raum der Stille steht eine schon sehr große Klangschale, die so manche Kinder sagen, ist das ein Hexenkessel oder so? Und ein bisschen sieht sie auch so aus. Der Trick dahinter ist, dass man sie zum Schwingen bringt. Und das ist nicht einfach, weil man braucht das richtige Handgefühl quasi, sozusagen.
Das heißt, du spielst die Klangschale mit den Händen und nicht mit einem Reiber oder mit einem Schlegel?
Nein, ich habe das nie mitbekommen, dass man das mit einem Schlegel spielt. Ich weiß, dass man das früher gemacht hat, aber auch wie schief das gehen kann, wenn man den einfach da rumstehen lässt und dann gehen die Schalen kaputt und das ist einfach nicht schön. Deswegen habe ich das nur mit der Hand kennengelernt und mir gefällt es mit der Hand auch am besten, muss ich sagen. Aber das ist, wenn man da alleine als Gast hinkommt, ohne irgendeinen Spieler, der hier arbeitet oder sowas, und dann probiert diese Schale zu spielen, scheitert es ganz oft schon an der Art, wie man sie reibt. Ich finde, man muss sie auf einer bestimmten Stelle reiben, dann funktioniert es am besten einfach. Man kann sie eigentlich überall spielen. Aber auch die Art, wie man sie reibt, ist total unterschiedlich. Für mich funktioniert über den Rand am besten. Was ich auch bei der Station gemerkt habe, ist, dass einfaches Beschreiben funktioniert nicht. Man muss es zeigen, damit man es versteht. Und das ist auch so, was ich mitgenommen habe hier, das Zeigen oder dass Wörter meistens nicht ausreichen, um Leuten etwas zu zeigen, sondern muss es ihnen bildlich irgendwie vor Augen führen. Bei der Station vor allem, weil wenn ich sage, okay, müsst mal vor und zurück über den Rand reiben, dann passiert in den seltensten Fällen, dass sie es so machen, wie ich es meine, sondern dann reiben sie wie bei einem Weinglas drüber oder reiben ganz schnell und grob. Und das ist auch nochmal ein Faktor, der dazu zählt, wie man über die Schale reibt, wie viel Wasser man hat. Und das sind so kleine Sachen, die da reinspielen, damit es funktioniert, die man alleine, finde ich, schwierig lernt. Und deswegen ist es so eine Station, die braucht eigentlich immer Betreuung. Und ich mache das auch gerne, einfach weil der Name von diesem Raum der Stille ist schon so widersprüchlich irgendwie. Weil diese Schale wird richtig, richtig laut, wenn man sie gut spielt, sagen wir es mal so. Oder auch wenn man sie schlecht spielt, wird sie laut. Und deswegen habe ich auch den Namen am Anfang gar nicht verstanden, warum der Raum der Stille heißt. Aber für mich habe ich dann einfach irgendwann entschieden, der Raum heißt so, wenn man selber auf einmal so still wird. Und weil alles um einen herum so laut ist, dass man keine andere Wahl hat, als selber still zu werden. Weil sonst, finde ich, kommt man damit nicht klar. Und deswegen hängen ja auch diese Kopfhörer in diesem Raum, weil es so übermannend sein kann. Und das ist, was so faszinierend ist, dass aus einer Schale so ein mächtiges Geräusch kommen kann, womit man auch wieder richtig viel machen kann, jetzt auch auf einer tieferen Ebene, dass ich diese Station einfach immer gerne mache, auch mit Leuten. Klar, ist dann jetzt wieder, okay, wie sind die Leute bereit da, wie tief wollen die da reinkommen? Wollen sie einfach nur das Erlebnis haben, wie cool klingt die bitte? Oder wollen sie da wirklich mehr dazu wissen? Aber so oder so hat man eigentlich immer eine gute Zeit mit den Menschen. Auch so vielfältig, wie man diese Schale benutzen kann. Man kann da Leute reinsetzen, man kann sie mehrfach spielen. Also man kann probieren, sie zu 5, zu 6, zu 7 zu spielen. Und dann kommt auch noch mit dazu, okay, wir müssen alle reiben, ohne dass jemand aufhört. Wir müssen alle Platz finden, dass jeder da an die Schale kommt und so, kann man so viel mitmachen. Das ist eine echt tolle, ein bisschen untergehende Station schon fast.
Ich fragte Liv, wie lange es bei ihr dauerte, bis sie die Schale mit den Händen spielen konnte.
Also, bis ich irgendwie den Dreh raus hatte, dass ich da wirklich ganz entspannt rüberreiben kann und zack ist der Ton da. Ich glaube, so richtig funktioniert hat das erst am Ende. So. Ich habe ja letztes Jahr August angefangen und ich glaube, ich habe es dieses Jahr im Juni oder Mai das erste Mal wirklich so hinbekommen, dass ich denken kann, okay, jetzt kann ich da ohne Bauchschmerzen rangehen, ohne Angst zu haben, dass es 5 Minuten dauert, bis sie spielt oder so. Ja, aber auch am Anfang war das eine tolle Station für mich, weil ich habe das dann so gesehen, okay, ich bin nicht, dass ich noch nicht das Können dazu habe, sie zu spielen, sondern ich brauche die Geduld, damit sie anfängt zu spielen. Und das Thema Geduld ist ja bei Menschen auch schon heutzutage vor allem, alles muss schnell gehen, pipapo. Und bei dieser Station brauchte ich und braucht man, glaube ich, generell am Anfang Geduld, damit sie spielt. Und das einfach auszuhalten, mit dieser Stille, auch mit Gästen, dann passiert nichts, das war schon eine Herausforderung. Aber auch einfach so, ich sagen würde, das kann ich jetzt besser.
Und du hast auch selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man die Klangschale nicht bespielt, sondern wenn man in ihr sitzt oder in ihr steht. Und ein anderer bespielt sie.
Ja, da war ich das erste Mal selber in dieser Klangschale. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, ich dachte, ja, das muss ich nicht machen oder ich habe mich nicht getraut oder sowas. Aber dann war es so, als so das FSJ zum Ende ging, war ich so, okay, ich kann jetzt nicht hier weggehen, ohne so Sachen gemacht zu haben. Und deswegen, okay, jetzt muss ich es einfach machen. Dann habe ich den Joe genommen, einen aus dem Park, und hat mich da reingesetzt und hat das gespielt. Und dann haben wir sogar noch was Interessantes entdeckt, quasi, dass die Stimme sich verändert, wenn man da drin steht. Oder drin sitzt er. Und das war ein schöner Abschluss einfach. Also ich finde es nicht schlimm, dass ich es erst am Ende gemacht habe. Das war ein tolles Geschenk quasi zum Ende.
Gibt es auch Stationen, die du weniger gerne bespielt hast?
Also im Schloss finde ich, man muss ein bisschen unterscheiden, okay, bespiele ich die, wenn ich in Betreuung bin, nicht? Oder halte ich mich einfach von den Pferden, oder bespiele ich die in der Führung nicht? Das sind nochmal, finde ich, zwei unterschiedliche Sachen, weil in Führung braucht man ein bisschen Leitfaden, roten Faden in einer Führung. Das heißt, wenn ich jetzt das Stolze Blaue mache und dann zu den Wunschplatten gehe, die ich auch zum Beispiel Station, die es ist so, sie ist irgendwie da, aber man weiß nicht, was man damit machen kann. Und die habe ich, glaube ich, auch noch nie mit einem Kollegen besprochen, die Wunschplatten. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Station, die mir ganz fern liegt. Aber auch so das Monochord, das jetzt neu dazugekommen ist. Das finde ich, das Monochord neben der Dunkelbar, das alleine in diesem Raum steht mit den Dreiecken. Als ich hier angefangen habe, haben sich, glaube ich, schon viele Stationen, die es jetzt nicht mehr gibt. Zum Beispiel den Schrank, wo man so durchgehen konnte im Dunkeln, wo man so Sachen ertastet, den gibt es zum Beispiel jetzt nicht mehr. Und da, wo jetzt das Monochord steht, da war früher der Schattenreißer, hieß der. Und deswegen habe ich das als neue Monochord bezeichnet, weil die Station für mich neu war, dass man das einzeln auch stehen hat. Ich glaube, vorher stand das Monochord im Klangraum einfach nur. Und jetzt dadurch, dass das so irgendwie mittendrin dazugekommen ist, gab es nie wirklich einen Morgenimpuls, glaube ich, dazu, den ich mitbekommen habe. Und deswegen hatte ich nie wirklich Bezug dazu. Ich habe schon verstanden, dass man da mit dem goldenen Schnitt und dieser Fibonacci-Reihe, glaube ich, auch ziemlich viel machen kann. Aber dadurch, dass das so ein bisschen mathematisch angehaucht ist, hatte ich da wirklich nicht großen Bezug zu. Und ich fand es auch schwierig, da irgendwie tiefer reinzugehen, weil ich mag das, wenn man tiefer in Station reingehen kann, weil dann fühlt sich das nicht so an, als würde ich denen einfach eine Attraktion zeigen und gut ist, sondern zum Beispiel beim Stolzen Blau, dass man da noch tiefer reingehen kann, beim Raum der Stille. Und beim Monochord war das halt, okay, man kann hier quasi wie eine Gitarre selber stimmen und dann ein Lied spielen. Und da irgendwie reinzusteigen, fand ich total schwer. Und auch das irgendwie so aufzubauen, dass Leute denken, ah, wie cool, ja, das ist ja schön. Okay, verstehe, ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren. War ein bisschen lascher, einfach nicht meine Erwartungen getreu quasi.
Im Schloss finden viele Führungen statt mit sehr unterschiedlichen Besuchergruppen und zu unterschiedlichen Themen. Ich fragte Liv, wie es für sie war, in die Rolle einer Begleitperson bei Führungen hineinzuschlüpfen.
Oh, ja. das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich weiß noch, ich glaube, ich hatte am Ende letzten Jahres habe ich so die ersten Führungen gemacht. Und das war immer so kleine Angstzustände davor, hatte ich auf jeden Fall. Auch einfach, weil ich präsentieren nicht sehr gern mag oder vor Gruppen reden. Das ist schon sehr in meiner Panikzone, sagen wir es so. Aber dadurch, wenn man einmal erlebt, oh, eine Führung funktioniert irgendwie passt das mit den Leuten, irgendwie vermittle ich gerade was und die haben Bock darauf. Das ist so kraftspendend, dass all die Angst, die man vorher hatte, quasi, das ergibt gleich null irgendwie, weil es sich so auscancelt. Und ich glaube, bis ich an dem Punkt war, war, glaube ich, 3/4 des Investors vorbei, locker. Auch einfach, weil ich glaube, dass das etwas ist, was nicht unbedingt von Anfang an da ist, sondern man muss einfach das oft wiederholen und wiederholen und wiederholen. Man merkt, okay, so gehen Führungen halt manchmal, aber es gibt halt auch diese einzelnen Fälle, wo Führungen toll sind. Und bei Kindern ist halt einfach der Fall, die faszinieren sich viel einfacher und die haben öfter Bock, Sachen auszuprobieren. Klar sind sie auch auf der anderen Seite total anstrengend, wenn sie sich halt nicht mal für etwas interessieren und dann irgendwas anderes viel interessanter ist und dann sind die ganz offen damit, dass sie keine Lust mehr haben und sagen ihr ins Gesicht, ey, das ist voll langweilig, wann ist das hier zu Ende? Und damit umzugehen ist nicht einfach. Aber irgendwie dadurch, dass es Kinder sind, kann man nicht wirklich sauer auf sie sein oder das sich zu sehr zu Herzen nehmen, sondern sagt einfach, ja, okay, dann ist das halt so. Auch ein Punkt, da muss man erstmal hinkommen, dass man sagt, okay, dann ist es so. Aber ich glaube, anders kommt man gar nicht damit klar oder anders funktioniert das hier auch gar nicht mit Führung. Und ich habe jetzt aber auch zum Ende gemerkt, meine letzte Führung wäre eigentlich eine Führung mit einem Kita-Team gewesen, also Erwachsenen. Und da habe ich selber gemerkt, oh Mann, irgendwie traue ich mir das nicht zu. War ich ein Jahr hier, habe, was weiß ich, viele Führungen gemacht und Klangführungen und alles Mögliche und traue mich nicht, eine Kita-Teamführung zu machen mit Erwachsenen. Einfach, weil ich kaum welche gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte am Anfang ein paar FSJler, aber dann nur Kindergarten, Schule, also Grundschule, manchmal eine 7. Klasse. Und das finde ich schade, weil klar kann man Kinder einfach begeistern, aber mit Erwachsenen kann man halt in diese Tiefe reingehen. Manchmal auch, aber halt hauptsächlich mit Erwachsenen. Auch nicht immer, aber es ist viel einfacher und wahrscheinlicher. Und das macht wirklich Spaß, wenn das funktioniert. Ich hatte das 1-2 Mal, auch mit so einfach an einzelnen Stationen. Und das ist ein tolles Gefühl, finde ich. Und das am Ende nicht machen zu können, jetzt sind die Leute auch nicht gekommen an der letzten Führung, also naja. Das war, aber trotzdem war das so ein bitterer Kloß zu schlucken irgendwie. Weil das hätte ich gern gemacht. Und ich glaube aber auch, dass dieses eine Jahr dafür nicht ausreicht, um sich da wirklich reinzufinden tatsächlich. Und ich kann ja auch verstehen, wenn man sagt, okay, die FSJler machen vor allem Kinderführung, weil sie auch einfach irgendwie entspannter sind und nicht so anspruchsvoll. Aber irgendwie fühlt sich schade an, das nicht zu machen. Weil ich würde es mir schon zutrauen, hätte ich mehr Übung darin gehabt, auf jeden Fall. Also wenn ich das ein paar Mal gemacht hätte, hätte ich das auf jeden Fall machen können. Und ich hätte es auch gern gemacht. Aber dafür ist der Raum hier nicht gegeben einfach. Was schade ist, aber auch nicht. Also das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sage, okay, mein FSJ ist vergoldet oder so, auf gar keinen Fall.
Ich griff das Thema Führung noch einmal auf und fragte Liv, ob auch der mögliche Altersunterschied eine Rolle spielt, etwa wenn es darum geht, Gruppen mit älteren Erwachsenen zu begleiten und anzuleiten.
Das ist auch so ein Punkt, der mich so davor abgeschreckt hat, weil ich mir auch gedacht habe, ja okay, die haben jetzt 30 Jahre Leben hinter sich und ich habe gerade mal mein Abitur und ich lebe noch nicht alleine, ich habe so bestimmte Erfahrungen einfach noch nicht. Und das war auch so ein Punkt, der mich zurückgehalten hat auf jeden Fall. Aber dann habe ich mit Sarah, einer Kollegin, mal drüber gesprochen. Und sie meinte dann, ja, aber dadurch, dass ich jetzt gerade ein ganz anderes Blickfeld aufs Leben habe und die auch, kann daraus wieder was Neues entstehen. Denn dadurch, dass die Wahrnehmungen dann so unterschiedlich sind, kann man da irgendwie was draus machen und dann sagen, okay, ihr habt diese Erfahrung und seht Sachen so und so. Und ich habe diese Erfahrung gar nicht. Das heißt, ich nehme Sachen ganz anders wahr. Und da kann man, glaube ich, schon auch eine tolle Führung draus machen. Klar müssen dann alle irgendwie dafür bereit sein. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich, da was Schönes auch aufbauen zu können. Allerdings muss man auch, glaube ich, dann als führende Person das Selbstbewusstsein ausstrahlen und sagen, okay, hier, weiß, ihr habt vielleicht mehr Erfahrung, aber trotzdem ist meine Erfahrung genauso wertvoll oder genauso interessant. Oder steht eurer Erfahrung gar nichts nach. Und an dem Punkt war ich, glaube ich, einfach noch nicht, dass ich das sagen konnte. Und deswegen war die Hürde quasi zu groß, zu sagen, okay, ich mache trotzdem so Führung. Weil ich glaube, hätte ich das angesprochen, hätte ich gesagt, ich würde gerne mal eine FSJ-Gruppe führen oder eine Azubi-Gruppe, wäre das auch sicher möglich gemacht worden. Weil das ist schon das Tolle hier, wenn man sagt, ich möchte etwas machen, dann wird das auch so gut es geht umgesetzt. Dazu muss man aber halt auch erstmal sagen, ich möchte das machen. Und wenn man hier neu hinkommt, traut man sich das, also habe ich mich das auf jeden Fall nicht getraut. Und ich glaube, die meisten würden sich das auch nicht unbedingt trauen. Aber wenn man sich dann hier so ein bisschen wohler fühlt, ist das auf jeden Fall machbar. Man muss sich halt einfach überwinden, diesen Schritt zu machen. Und das ist nicht einfach.
Hat sich das FSJ auch auf die Entscheidung ausgewirkt, was du beruflich machen möchtest?
Ich möchte Publizistik studieren mit Kulturanthropologie als Beifach. Und das ist schon... Ich glaube, es ist eine gute Mischung tatsächlich. Also zum einen wurde mir hier bewusst, okay, ich würde gerne was mit Menschen machen, aber nicht so soziale Arbeit oder sowas, weil dafür graubt mir das zu viel Kraft tatsächlich. Also es ist schon so, du kommst hier nach Hause abends nach diesen 8 Stunden und kannst nicht mal mehr mit deinen Eltern reden, weil du so viel Menschenkontakt hattest über den Tag. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Deswegen war für mich klar, das ist es nicht. Es macht mir Spaß und ich kriege schon was raus, aber nicht genug, damit sich das lohnt irgendwie. Aber mit Menschen möchte ich trotzdem arbeiten. Und dann habe ich für mich einfach geguckt, was gibt es da? Wie kann ich trotzdem irgendwas mit Menschen machen, ohne soziale Arbeit zu studieren oder in die Richtung zu gehen? Und so bin ich auf Kommunikationswissenschaften gestoßen, weil da arbeitet man auch mit Menschen, aber nicht unbedingt so eng oder so persönlich auch. Und die Kulturanthropologie, die habe ich hier durchs Schloss tatsächlich kennengelernt, weil ich die anderen gefragt habe, ey, was habt ihr eigentlich gemacht? Weil man wird selber gefragt, was möchtest du machen? Und dann kommt halt auch irgendwie, okay, was habt ihr gemacht? Und dadurch wird aber auch so viel einfach in die Hand gegeben, was man vorher vielleicht gar nicht kannte. Ich wusste nicht, was Kulturanthropologie vorher ist. Inzwischen weiß ich es so ein bisschen. Aber es klingt total interessant. Und dadurch habe ich für mich was gefunden, was mich interessiert und was ich machen möchte. Deswegen würde ich sagen, es ist so Hälfte aus mir heraus, aber auch große Hälfte, okay, durchs Schloss, durch meinen Kontakt mit den Menschen hier, auch ein bisschen durch den Kontakt mit Gästen tatsächlich. Weil die einen dann fragen, was machst du hier? Bist du hier Aushilfe? Und dann kommt sie, ja, ich bin FSJlerin, ich habe Abi gemacht. Und ja, dann kommt sie, was möchtest du danach machen? Und dann kommt von diesen Gästen auch manchmal so viel tatsächlich, was zu einem passen könnte oder was sie machen. Und man kriegt so unterschiedlichen Lebensgeschichten auch mit oder auch andere Perspektiven, dass man nicht mit einem Studium anfangen muss, dass man erst eine Ausbildung machen kann, dann ins Ausland geht und dann anfängt mit dem Studium. All diese Möglichkeiten, die ich am Anfang gar nicht wusste, dass möglich sind, habe ich hier quasi kennengelernt und dann für mich entschieden, okay, was passt für mich am besten. Und da hat mir das FSJ auf jeden Fall geholfen. Also ich glaube, ohne das FSJ wüsste ich jetzt nicht so genau, dass ich das machen möchte. Ja.
Was nimmst du denn mit als für dich wichtige Erfahrung, unabhängig vom Einfluss des FSJ auf deine Berufswahl?
Also man wird angeleitet, sich Sachen so und so anzugucken. Finde ich, ist das was anderes, als wenn ich es einfach von mir aus mache, was nicht heißt, dass es, wenn ich es von mir aus mache, nicht auch gut ist. Auf jeden Fall. Und klar, es ist dadurch einfacher. Aber vieles habe ich hier erst angefangen wahrzunehmen oder angefangen zu beobachten, auch zu Hause dann, was auch schön war, definitiv. Ja, genau, also dieses Wahrnehmen oder dieses ganz kleine Wahrnehmen schon fast, das habe ich eigentlich wirklich erst hier durchs Schloss kennengelernt. Ein gutes Beispiel sind die Schnecken. Ich find Schnecken immer noch sehr ekelhaft, muss ich sagen. Aber dadurch, dass man sich hier so kleinlich schon fast damit auseinandersetzt, kommt irgendwann eine Faszination einfach auf. Man sagt, okay, Schneckenspuren. Ich habe jetzt angefangen, wenn ich durch den Wald oder durch den Park laufe, suche ich nach Schneckenspuren auf einmal. Und wenn ich dann eine Schnecke finde, habe ich keine Angst, die einfach auf die Hand zu nehmen oder so, weil einem halt gezeigt wird, dass das in Ordnung ist und dass das überhaupt auch geht, dass das möglich ist, sowas zu machen. Weil ich glaube, bei ganz vielen Sachen denkt man sich, das kann ich doch nicht machen. Das ist von der Gesellschaft, was denken die denn, was denken die anderen Leute dann von mir? Diese Scheu abzulegen, das war auf jeden Fall was, was ich hier erst wirklich verstanden habe und wahrgenommen habe und auch gelernt habe. Und das werde ich auf jeden Fall auch noch für den Rest meines Lebens mitnehmen. So alles ausprobieren und alles irgendwie anzufassen und anders zu sehen und mal von hier zu gucken und von da zu gucken, eine Schnecke auf die Hand zu nehmen und sie über den Arm kriechen zu lassen, eine Spinne anzufassen und wegzutragen, einfach diese Hürde zu überwinden. Das ist schon ein gutes Gefühl, was ich auch mitnehme.
Ich fragte Liv danach, ob sie eine Idee hat, was man verändern könnte, um es vielleicht FSJ dann leichter zu machen oder den Zugang zu Stationen oder zur Idee zu erleichtern.
Ich glaube, was ich noch mehr ausbauen würde auf jeden Fall, ist ein kleiner Plan für einen FSJler. Also es gab schon, ich weiß, ich habe irgendwann so einen Plan bekommen, was ich zu welcher Zeit gemacht haben muss und so. Und das finde ich auch gut und wichtig auf jeden Fall. Aber der wird halt nicht so ernst genommen oder auch nicht wirklich verfolgt. Oder zum Beispiel mein 100-Tage-Gespräch hatte ich nach 4, 5 Monaten oder 6. Also da waren schon ein paar mehr als 100 Tage vergangen auf jeden Fall. Und wenn man einfach diesen genaueren Plan am Anfang hat, dann braucht er nur am Anfang, um sich hier einzuleben, dann fällt einem vieles leichter. Zum Beispiel den Dunkelgang ist ein super Beispiel. Wann fange ich an, den alleine zu bespielen? Und wenn ich den noch nicht allein bespielen darf, dann soll auch immer jemand bei mir sein und ich soll das auch wissen, dass ich den nicht alleine spielen kann. Weil das habe ich bei mir gemerkt, das merke ich jetzt bei dem neuen FSJler, die fangen das halt schon viel früher an. Und ich gebe ehrlich zu, man kann den früher anfangen, als das hier jetzt gehandhabt wird, muss ich sagen. Aber trotzdem kann da halt schon viel passieren, auf jeden Fall. Und deswegen ist es gut, wenn man das wirklich erstmal mit einer Begleitperson macht, auf jeden Fall. Und das wird hier nicht so wirklich umgesetzt oder so. Oder auch, okay, wie betreue ich Menschen jetzt an Stationen? Wie genau funktioniert das, dass man da erstmal zum Beispiel mit jemandem immer dabei ist, dass man einfach so einen kleinen Mentor hat, der einfach mit einem die Sachen macht. Und dass man das einfach nicht so, ja, mach einfach mal, so frei Hand, frei Lauf, tob dich aus gemacht wird, sondern einfach ein bisschen mehr Struktur dahinter ist. Weil am Anfang braucht man diese Struktur noch, einfach um sich hier einzuleben. Sonst fühlt man sich so, oder ich habe mich so gefühlt, als wäre ich so auf mich allein gestellt und müsste das jetzt irgendwie selber herausfinden. Und wenn ich gefragt habe, wurde mir immer was anderes gesagt. Und das ist schon anstrengend. Deswegen dachte ich mir, ganz lange so einen Plan zu haben für FSJler am Anfang, also wirklich so einen Plan, was ich mache, was kann ich machen, was soll ich lernen bis dann und dann, wäre schon wichtig. Aber ich glaube, würde man das hier vorschlagen, wird direkt kommen, ja, aber jeder ist unterschiedlich und du sollst ja hier Sachen selber erfahren und es geht ja um die eigene Wahrnehmung und das eigene Erfahren und Erleben. Und da ist das dann natürlich, dann redet man ein bisschen gegen eine Wand, aber es wäre schon hilfreich auf jeden Fall am Anfang.
Und was sollte aus deiner Sicht jemand mitbringen, der sich wie du für ein FSJ im Erfahrungsfeld im Schloss Freudenberg interessiert?
Ich glaube, man muss Begeisterung mitbringen, wenn man hier FSJ macht. Also so bereit sein, sich für die kleinsten Dinge zu begeistern. Weil dadurch fällt einem vieles hier leichter, wenn man sich für ein Spinnennetz im Sonnenlicht begeistern kann. Oder wie ein Stein ins Wasser fällt und was das für Ringe macht. Wenn man mit so einer Begeisterung schon hierher kommt, fällt einem, glaube ich, vieles einfacher. Und man ist auch für vieles viel schneller empfänglicher. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt. Ich habe mir am Anfang gedacht, was zur Hölle geht hier ab? Warum machen wir das? Und dadurch war es am Anfang nicht einfach, sich hier einzufinden. Aber ich habe gedacht, okay, ich probiere es einfach mal. Und dadurch wurde es dann mit der Zeit einfacher. Auch in den Morgenrunden. Das war ein ganz großer Schritt, den ich machen musste, bei den Morgenrunden wirklich mitzumachen. Weil wir machen da oft ein paar komische Sachen, sehr theaterlastige Sachen, zum Beispiel so Aufwärmübungen. Man bewegt sich wie das Wasser im Körper oder so. Und wenn man das nicht gewohnt ist oder bereit ist, das zu machen, ist da so ein Hindernis, so eine Hürde. Und dadurch, glaube ich, kann man sich auch bei den anderen Sachen hier im Schloss nicht so gut einleben. Also wenn man quasi bereit ist, Sachen auszuprobieren und Sachen mit Begeisterung wahrzunehmen, wird einem das hier sehr viel leichter fallen, als es mir jetzt zum Beispiel am Anfang gefallen ist. Und man wird auch, glaube ich, einfacher den Schritt machen können, Sachen zu fragen oder zu hinterfragen, was auch total wichtig ist. Und auch ziemlich gut hier ankommt, muss ich sagen, wenn man Sachen fragt und wissen will und einfach dieses Interesse hinter der Methode, wie das hier heißt, zeigt oder auch die einzelnen Stationen, dann, glaube ich, wird man hier eine ganz tolle Zeit haben, wenn man sich so quasi ein bisschen hineinstürzt schon fast. Einfach freier Fall, weil wirklich hart fallen kann man hier nicht. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was hier so eine Eigenschaft ist, die schon wichtig ist, ist Empathie. Man muss ein Gespür für andere Menschen haben. Weil das habe ich jetzt an Leuten gemerkt, die mit mir hier FSJ gemacht haben, die das zum Beispiel nicht so hatten oder auch einfach nicht Empathie für andere, sondern eher für sich selber empfunden haben, die hatten hier schon Probleme, sich einzufinden. Und das ist einfach so ein Punkt, den kann man vielleicht erlernen. Ich glaube aber nicht, dass Empathie sowas ist, was man... Ich glaube, das hat man einfach ein bisschen. Also muss man gucken, ob man dafür bereit ist, sich trotzdem hier einzuleben. Aber Empathie hat mir viel weiter geholfen, auf jeden Fall. Oder einfach dieses auf Menschen einlassen und Geduld zu haben. Das war schon ein Aspekt, der mich oft gerettet hat hier tatsächlich.
Zum Ende des Gespräches sprach ich Liv auf das Theaterprojekt »Eine Kreuzung ist ein Ort der Freiheit« an, das während ihres FSJ im Schloss stattgefunden hatte.
Ich weiß noch, als Katha mir davon erzählt hat, und ich dachte, auf gar keinen Fall mache ich damit. Oh Gott, ich bin gar kein Theatermensch, ich kann das gar nicht. Und ich bin so unfassbar froh, dass ich es gemacht habe. Weil es war wirklich so eine coole Erfahrung auch einfach. Ganz anders, als das Schloss eigentlich ist. Und es hat mir ein bisschen so kurz anderen Blick aufs Schloss gegeben tatsächlich. Und es war einfach so eine ungewohnte Situation, die mir aber so Spaß gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch ein guter Punkt ist, einfach nochmal seine Fühler ein bisschen mehr auszustrecken, in andere Bereiche so reinzugucken, ins Theater, in so Schauspiel und all sowas. Für die, die es passt, ist das super. Und für mich war es einfach mal so kurz in eine andere Rolle schlüpfen, so kurz einen Ausflug in ein anderes Leben schon fast, in einen anderen Menschen. Und das war so schön und auch einfach so die Menschen auf diese lockere Art nochmal anders kennenzulernen und einfach nicht in einem Arbeitsfeld, sondern in so einem fast schon Freizeitunternehmen oder in so einem nach der Arbeit Party ähnlichem Ort einfach mit Menschen und mit den Leuten hier in Kontakt zu treten. Das war so toll. Also das war wirklich mein Highlight schon fast vom Schloss tatsächlich. Also wenn ich so ans FSJ zurückdenke, ist auch immer das mit dabei. War eine, oh Gott, wie ist das denn? Es gab ja die einzelnen Tarotkarten. Ich war ein Wächter, hießen die. Wächter vor einer Tarotkarte quasi. Das heißt, wenn da eine Schlange stand, habe ich mit den Leuten da ein bisschen Schabernack getrieben quasi. Oder ich habe mit denen geredet und meine Rolle war eine, ich weiß nicht, so ein Mischmasch aus allem irgendwie. So eine französische kleine Adlige oder sowas mit ganz knallpinken Haaren. Ich hatte so eine pinke Perücke auf. Richtig, also das Outfit war schon wirklich krass. Aber es hat so Spaß gemacht. Und dann auch einfach so diese Leute offen anzusprechen und einfach mit denen zu tanzen, weil die Tanzwelt war direkt unter uns. Und dann mit denen auf dieser Empore zu stehen und zu tanzen und mit denen zu reden und so kleine Liebesbriefe zu schreiben und über den Mond zu reden und die Sterne und ihre Träume. Das war so toll, weil auch alle so bereit waren dazu und entspannt waren und alle hatten Lust. Und das war wirklich schön. Ich finde es schon schade, dass ich das nicht nochmal miterleben kann. Ich hoffe, wir machen es dieses Jahr nochmal und ich kann so irgendwie wieder da mitmachen, weil das war wirklich, wirklich cool.
Ich bedanke mich bei Liv Conradi.